Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel und einer Ausgabe von Kultur heute, in der wir über gleich drei Kulturpreise berichten. Das kommt selten vor, hat heute aber gute Gründe. Der Pritzker-Preis ist die wichtigste Auszeichnung für Architektur. Er geht in diesem Jahr an den Japaner Arata Isozaki. Was von dieser Entscheidung zu halten ist, das sagen wir Ihnen gleich. Der Literaturnobelpreis wurde im vergangenen Jahr nicht verliehen, nach diversen Skandalen in der Literaturnobelpreisakademie. In diesem Jahr soll er dafür gleich doppelt vergeben werden. Ob das Ansehen der Akademie damit wiederhergestellt ist, auch die Frage beantworten wir hier in der Sendung. Und der Göttinger Friedenspreis geht in diesem Jahr an einen jüdischen Verein, dem Antisemitismus vorgeworfen wird. Liedermacher Konstantin Wecker erklärt im Interview, was er von diesen Vorwürfen hält. Und Kultur heute, das ist an diesem Dienstag auch Sprachkritik. Es geht um die erstaunliche Karriere des Wörtchens Narrativ, seit einigen Jahren ein Modewort in Politik und Medien. Aber zuerst der Pritzker-Preis für Architektur. Renommierte Architekten wie Zaha Hadid, Rem Koolhaas oder Peter Zumthor haben diesen Preis in der Vergangenheit bekommen. Und in diesem Jahr jetzt also der Japaner Arata Isozaki. Am Telefon ist Hanno Rauterberg, Kunst- und Architekturkritiker der Wochenzeitung Die Zeit. Vielleicht versuchen wir als erstes mal ein Bild entstehen zu lassen von dieser Architektur, die da jetzt ausgezeichnet wird. Wie sehen die Gebäude aus, die Arata Isozaki bisher gebaut hat, Herr Rauterberg?
Er hat ja sehr viel gebaut seit den 60er Jahren, als er anfing. Und sehr unterschiedliche Dinge, sehr unterschiedliche Aufgaben, die er übernommen hat und auch sehr unterschiedliche Formwelten. Man könnte sagen, die Wandelbarkeit ist eigentlich sein Markenzeichen geworden und das unterscheidet ihn auch von sehr vielen anderen großen Architekten aus Japan und aus anderen Teilen der Welt, den sogenannten Star-Architekten, die ja oftmals auf Wiedererkennbarkeit gesetzt haben. Denken wir an Richard Mayer beispielsweise oder an Frank Gehry. Man ein Bauwerk von denen sieht, dann weiß man immer gleich, aha, das hat offensichtlich Gehry gebaut. Das ist so ein Wiedererkennungseffekt. Das kann man bei Isozaki nicht sagen. Er hat sich immer wieder angepasst, hat angefangen in Japan mit Gebäuden, die man brutalistisch nennt, also die sehr grobe, fast monsterhafte Formen ausprägen, aus Beton gegossen meistens, und die jetzt gerade wieder sehr en vogue sind, und hat dann so ein, ja, in der Postmoderne sehr stark darauf gesetzt, ganz unterschiedliche Einflüsse in seinen Bauwerken zu verschmelzen. Also ist sehr eklektizistisch vorgegangen und hat dabei auch auf europäische Traditionen zurückgegriffen, auf Michelangelo oder Borromini, genauso wie auf Schinkel oder eben auch neuere Architekten, und sich reduziert teilweise dann auf ganz einfache Formen wie Kubus, Zylinder und Pyramide, dann aber auch wieder expressive Formen gefunden. Sie sehen schon, sehr wechselhaft, und vielleicht ist auch das etwas, was die Jury besonders eindrucksvoll fand. So hört es sich jedenfalls in der Begründung an.
Isozaki hat auf der ganzen Welt gebaut, in Los Angeles, in Barcelona, in Turin, auch hier in Deutschland, in Berlin am Potsdamer Platz gibt es Gebäude von ihm.
Ja,
gibt es, würden Sie sagen, ein oder zwei Gebäude, von denen Sie sagen könnten, das sind seine wichtigsten Gebäude?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil er sich immer wieder neu erfunden hat, auch wenn dieser Klischeebegriff mittlerweile ja etwas abgenudelt ist. Aber bei ihm kann man das so sagen, wenn es etwas gibt, was besonders eindrucksvoll immer wieder gezeigt worden ist, dann ist es etwas, das nicht gebaut worden ist, nämlich seine City in the Air von 1960. Ein städtebaulicher Entwurf mit großen, flockartigen Türmen, die mitten in der Stadtlandschaft liegen und an die sich dann so kleine Nester anschmiegen. Also fast, als hätte irgendeine Riesenwespe da angefangen, ein Nest zu bauen. Und das waren so Ideen, die natürlich auch in Europa damals kursierten, zu sagen, wir wollen weg von den klassischen Städten, wir wollen weg von den Stadträumen, den Straßen und Plätzen und all diesen Vorstellungen. Wir wollen hinaus in den Himmel, wir wollen uns befreien von dem, was war. Und das ist bei Isozaki auch bedingt durch seine historischen Erfahrungen, dass er sich immer wieder daran erinnerte, dass Japan ja selber eben Kriegserfahrungen, Zerstörungserfahrungen hinter sich hatte und angefangen hat, dann zu sagen, wir wollen nicht mehr fortsetzen, was war, sondern wir begreifen die Tabula Rasa als eine Chance, nicht um wieder ein neues System, ein totalitäres, modernes, in sich geschlossenes, universalistisch gemeintes System zu errichten, sondern etwas, das keine zwingende Form mehr hat, das sich nicht erklärt aus einem Rezept, sondern das immer wieder neu ansetzt. Und deswegen fand er so die Fragmentierung, die Zersplitterung, das Uneingebundene auch reizvoll. Und das nicht nur in einzelnen Gebäuden, sondern auch in den Städten war das etwas, was er verfolgt hatte. Also das Gewebe der Stadt eigentlich zu zerreißen, ganz bewusst.
Ja. Würden Sie also sagen, die Entscheidung, Isozaki in diesem Jahr mit dem Pritzker-Preis auszuzeichnen, ist gerechtfertigt oder hätte es vielleicht andere preiswürdigere Kandidaten gegeben?
Also er ist auf jeden Fall immer ein großer Name gewesen, seit Jahren und Jahrzehnten schon hätte man ihm diesen Preis geben können. Dennoch finde ich es etwas enttäuschend, weil in den letzten Jahren eigentlich andere kleinere Namen gewürdigt wurden, Architekten, die auch andere Ansätze hatten, die nicht durch große Bauwerke beeindruckten, sondern eher durch ihre sozialen Ansätze in der Architektur. Auch hat man lange keine Frau mehr gewürdigt, das muss man auch sagen. Und immer wieder die großen Meister so zu preisen, das ist zwar richtig und wichtig, aber auch sehr vorhersehbar.
Der Pritzker-Preis für Architektur geht in diesem Jahr an den Japaner Arata Isozaki. Vielen Dank an Hanno Rauterberg, Kunst- und Architekturkritiker der Wochenzeitung Die Zeit.
Auf Wiederhören.
Wie geht es weiter mit dem Literatur-Nobelpreis? Geht es überhaupt weiter? Die Frage stand in den vergangenen Monaten im Raum, nachdem der Preis im vergangenen Jahr nicht verliehen worden war. Grund waren diverse Skandale im Umfeld der Schwedischen Akademie, die den Preis vergibt. Es ging da um Vergewaltigung, Korruption und Geheimnisverrat. Mehrere Mitglieder der Akademie sind zurückgetreten. Seit heute aber ist endgültig klar, es wird den Literaturnobelpreis auch weiterhin geben. Und es soll auch keine Lücke bleiben in der Liste der Literaturnobelpreisträger. Die Vergabe des Nobelpreises 2018 wird in diesem Jahr nachgeholt. 2019 sollen also gleich zwei Schriftsteller ausgezeichnet werden. Ende gut, alles gut. Unser Literaturkritiker Hubert Winkels hat sich Gedanken gemacht über den Zustand der Schwedischen Akademie und des Preises, der einst als wichtigster Literaturpreis der Welt galt.
Am vergangenen Mittwoch sah die Nobelpreiswelt noch ganz anders aus als heute. Die ständige Sekretärin der Literaturnobelpreisakademie, Sara Danius, legte endgültig ihren Sitz in diesem Gremium nieder. Sie hatte, wie andere Mitglieder auch, wegen der inzwischen gerichtlich bestätigten Missbrauchsvorwürfe gegen Jean-Claude Arnault, ein Kulturfunktionär im Umfeld der Akademie, bereits zuvor ihre Mitgliedschaft ruhen lassen. Denn austreten konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Lebenslänglichkeit der Akademiemitgliedschaft wurde erst im vergangenen Jahr aus den Statuten entfernt. Frau Danius hätte wieder ständige Vorsitzende werden wollen, aber das wollte die Stiftung nicht. Nun hat es eine Art Rücktrittsverhandlung gegeben und es kursieren Zahlen über Abfindungssummen und Wohnungen in bester Stockholmer Lage. Auch in Bezug auf andere Mitglieder übrigens, so der zurückgetretenen Lyrikerin Katharina Frostenson, der Ehefrau von Jean-Claude Arnault, die zudem bezichtigt werden, beide die Preisträgernamen vorher verraten zu haben. Also, am vergangenen Mittwoch sah die Nobelpreiswelt noch ganz anders aus als heute. Man muss sie so nennen, Nobelpreiswelt, weil sie eine Art Paralleluniversum geworden ist, in dem die Personen wie entlassen aus sozialer, politischer und kultureller Verantwortung wie ferne Götter handeln. Sie sah nämlich nach Uneinigkeit und verlängerter Stornierung des Nobelpreises aus. Und das, obwohl offizielle Stellen und Zeitungen wie Dagens Nyheter immer wieder betonen, dass man einig und auf einem guten Weg nach vorne wäre. Man kann jetzt nur vermuten, wieso in wenigen Tagen nach der zusätzlichen Rufschädigung sich die Nobelpreisstiftung, die das Geld verwaltet, zu diesem lange angekündigten Coup durchgerungen hat. Jetzt eine Doppelpreisvergabe für den Herbst 2019 anzukündigen, einen nachgeholten Ersatznobelpreis für 2018 und einen regulären für 2019. Man wollte sicher schnell eine Brandmauer aufrichten, um ein neuerliches Entflammen der Diskussion um die Legitimität der Schwedischen Akademie zu verhindern. Soweit, so halbwegs klar. Nur, wie vertrauensbildend ist diese Entscheidung eigentlich? Und vor allem, ist sie richtig im Hinblick auf das Endprodukt des ganzen verfahrenen Prozederes? Das, was hinten rauskommt sozusagen? Den Nobelpreis selbst? Man darf sich die Antwort vor lauter moralischer Empörung nicht zu leicht machen. Natürlich haftet dem Nobelpreis ein Odium der Zufälligkeit, ja gelegentlich der Abseitigkeit an. Wieso Dario Fo, fragten viele, und warum Elfriede Jelinek? Um Bob Dylan gab es Streit, den Sara Danius stark gemacht hatte. Und wo blieben überhaupt Kafka und Joyce und Philip Ross? Ja, in der Tat, da ging es gelegentlich seltsam zu. Und man kann zudem überhaupt daran zweifeln, dass eine planetarische Übersicht möglich und ein Abwägen der unterschiedlichsten Literaturtraditionen gegeneinander sinnvoll ist. Doch auf der anderen Seite gibt es kein Instrument auf diesem Planeten, das der Literatur mit einem Schlag eine solche Aufmerksamkeit verschafft. Bekanntlich ein knappes, wertvolles Gut. Das gibt man auch in Schweden nicht leichtfertig hin. Und deshalb spricht funktional viel dafür, weiterzumachen mit der Vergabe. Doch institutionell und prozessual hätte sich einfach viel mehr ändern müssen. Man hätte einen Nullpunkt suchen und mit gleichem Namen sich neu erfinden müssen. Nobelpreis gerettet, Akademie tot, naja, schwer angeschlagen. Das ist nur halbwegs ein Anlass zur Freude,
sagt Hubert Winkels. Der Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr gleich doppelt vergeben. Einen gerechten Frieden in Nahost, den wünscht sich der Verein Jüdische Stimme, ein jüdischer Verein mit Sitz in Berlin. Die Organisation fordert auf ihrer Homepage einen souveränen Staat Palästina und möchte sich einsetzen für einen dauerhaften und für beide Nationen, also Israel und Palästina, lebensfähigen Frieden. Für sein Engagement soll der Verein am kommenden Samstag mit dem Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet werden. Doch an dieser Entscheidung der Preisjury gab es in den vergangenen Wochen heftige Kritik. Der Zentralrat der Juden hatte dem Verein Antisemitismus vorgeworfen. Daraufhin hatten sich die Stadt Göttingen und die Universität Göttingen von der Preisverleihung zurückgezogen. Außerdem war auch ein Geldgeber abgesprungen. Es gab in den vergangenen Tagen aber auch prominente Stimmen, die den Verein verteidigt haben. Und heute kommt noch ein weiterer Unterstützer hinzu. Der Liedermacher Konstantin Wecker, der Preisträger des vergangenen Jahres, hat einen offenen Brief verfasst, in dem er sich unter anderem an den Göttinger Oberbürgermeister wendet. Ich habe Konstantin Wecker vor der Sendung zunächst mal gefragt, warum der Verein Jüdische Stimme den Friedenspreis aus seiner Sicht verdient hat.
Ich bin der Meinung, dass der Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost seit vielen Jahren sich für ein friedliches Miteinanderleben einsetzt und auf eine zutiefst menschliche und, was für mich als bekennenden Pazifisten wichtig ist, auf eine friedliche Weise. Die Vorwürfe, dass da hier Antisemitismus mit im Spiel sei, sind mir ehrlich gesagt völlig unbegreiflich. Denn das sind Menschen, das sind ja jüdische Demokraten, die sich hier für einen Frieden einsetzen, die vielleicht nicht politisch einverstanden sind mit oder auf keinen Fall politisch einverstanden sind mit dem, was derzeit in Israel passiert. Aber das ist ja in einer Demokratie möglich, dass man Kritik an einer Politik übt.
Können Sie vielleicht ein paar Beispiele für die Arbeit des Vereins nennen? Was macht dieser Verein ganz konkret und warum ist das preiswürdig?
Konkret, es ist halt immer, das, was der Verein macht, ist halt immer der Versuch, über den eigenen Schatten zu springen, über den Schatten zu springen einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und das ist für mich eigentlich das Maßgebliche.
Den Vorwurf des Antisemitismus haben wir erwähnt. Es gibt aber auch andere Stimmen, jetzt neben dem Zentralrat der Juden, die zum Beispiel kritisieren, dass sich der Verein nicht ausreichend von der palästinensischen Hamas distanziert, die von der EU ja immerhin als Terrororganisation eingestuft wird. Das sind ja schon heftige Vorwürfe. Sie würden aber sagen, das ist völlig unberechtigt?
Sowas nicht auf keinen Fall lesen. In der Satzung des Vereins konnte ich auf keinen Fall lesen, dass sie sich auch nur irgendwie nicht distanzieren würden von gewalttätigen Aktionen der Hamas.
Und ein weiterer Vorwurf lautet, der Verein unterstütze die Bewegung BDS, die zum Boykott israelischer Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer aufruft. Auch diesen Vorwurf können Sie nicht nachvollziehen?
Das ist, glaube ich, der Hauptvorwurf, diese Boykottbewegung. Und ich habe in meinem Text extra geschrieben, hier soll nicht die Boykottbewegung BDS mit dem Friedenspreis ausgezeichnet werden, sondern eben diese auf Frieden und Verständigung setzende Menschenrechtsorganisation, die ein Ende der furchtbaren Auseinandersetzungen haben will. Und das ist schon, ich weiß, den Vorwurf kenne ich und auch in der Preiswürdigung ist BDS überhaupt nicht erwähnt.
Aber der Verein Jüdische Stimme hat, soweit ich weiß, sich nicht eindeutig vom BDS distanziert. Und sollte nicht ein solcher Friedenspreis ausschließlich an Menschen und Organisationen gehen, die auf Verständigung und Diplomatie setzen? Und dazu gehört dann eben vielleicht doch auch, sich wirklich eindeutig von Organisationen wie Hamas oder BDS zu distanzieren. Also von Organisationen, für die Diplomatie eben nicht das Mittel der Wahl ist.
Also in der Satzung des Vereins steht Jüdische Stimme uneingeschränkt. Jeder Form von Antisemitismus, Anti-Islamismus sowie allen anderen Spielarten des Rassismus oder Diskriminierung von Menschen aufgrund aufgrund von Merkmalen wie Hautfarbe, Herkunft und Religion widersetzt sich dem. Das steht in der Satzung. Positionen, hinter denen sich antisemitische Einstellungen verbergen, sind mit dem Anliegen der jüdischen Stimme unvereinbar. Und ich glaube, das ist doch sehr eindeutig.
Würden Sie, Herr Wecker, so weit gehen und sagen, der Verein Jüdische Stimme wird hier in Deutschland nur so heftig kritisiert, weil er vielleicht nicht ins politische Konzept der israelischen Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu passt?
Diesen Verdacht habe ich, ja.
Da sind wir dann jetzt natürlich auch wieder bei der alten Frage, ab wann ist Israel-Kritik antisemitisch? Wo würden Sie da die Grenze ziehen?
Das ist richtig. Also für mich ist es wirklich unverständlich, also sich anzumaßen, welche jüdischen Mitbürger antisemitisch sein sollten. Das ist für mich unbegreiflich, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Wir sprechen ja hier über eine jüdische Stimme für einen gerechten Frieden und wir sprechen nicht für eine, verstehen Sie, für mich ist als nicht-jüdischen Mitbürger, der sich immer eingesetzt hat gegen Antisemitismus sein ganzes Leben lang, ist dieser Vorwurf einfach nicht nachvollziehbar.
Sie haben einen offenen Brief an den Göttinger Oberbürgermeister und die Universitätspräsidentin geschrieben, die sich ja, ich habe es erwähnt, vom Friedenspreis distanziert hatten. Was fordern Sie von Stadt und Universität?
Dass Sie die Universität zur Verfügung stellen für diese Preisverleihung. So wie es immer der Fall gewesen ist. Ich habe ja meine Preisverleihung, ich war zwar nicht selbst da bei meiner Preisverleihung, weil ich Konzerte hatte, aber ich habe dann ein Konzert anschließend gegeben mit Gerald Hüther dort und ich konnte ja auch dort spielen in der Universität. Und das ist eigentlich die Forderung, dass man sich da nicht distanziert. Immerhin hat ja die Jury diesen Preis ganz eindeutig an die jüdische Stimme verliehen und diese Jury macht das ja schon seit vielen, vielen Jahren.
Das sagt der Liedermacher Konstantin Wecker zum Streit um den Göttinger Friedenspreis. Am Samstag soll der Verein Jüdische Stimme mit dem Preis ausgezeichnet werden. Der Zentralrat der Juden und andere hatten diese Entscheidung kritisiert. Zeit für eine kleine Presseschau. Ein Blick in die Zeitungen und Online-Artikel der vergangenen Monate zeigt, das Wörtchen Narrativ setzt seine Karriere fort. Da ist die Rede vom britischen Brexit-Narrativ oder auch vom Opfer-Narrativ der AfD. Und überhaupt brauchen wir viel mehr weibliche Narrative. Und auch die EU benötigt ganz dringend ein neues Narrativ. Eigentlich ist Narrativ ein Adjektiv. Es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet erzählend. Mittlerweile aber wird es häufig als Substantiv verwendet. Zum einen in den Geisteswissenschaften, aber seit einigen Jahren eben auch häufig in Politik und Medien. Da soll es dann helfen, politische Meinungen oder Denkansätze zu erklären. Mein Kollege Thomas Franke hält den inflationären Gebrauch dieses Begriffs für gefährlich. Warum, wird er uns jetzt erklären. Zuletzt, Herr Franke, haben Sie das Wort Narrativ in einer Studie des Auswärtigen Amtes entdeckt. In welchem Kontext wurde es da verwendet? Worum geht es in dieser Studie?
Na, die Studie trägt den Titel Russian Western Blindspots from Dialogue to Uncontested Narratives to Improved Understanding. Also der Titel ist Englisch. Blinde Flecken in Russland und dem Westen vom Dialog über umstrittene Narrative zum besseren Verständnis. Und das klingt ja auch erstmal ganz gut zu wissen, wo die Sicht des anderen herkommt. Gefährlich wird es aber meiner Ansicht nach zum Beispiel bei der Frage, die da diskutiert würde, wie fühlt es sich an, wenn man in Russland ist und man hat das Gefühl, dass in der Ukraine ein Putsch stattgefunden hat. Das verbreitet die russische Propaganda seit 2014, um das russische Eingreifen zum Schutz der Bevölkerung, heißt es, da zu rechtfertigen. Aber da war gar kein Putsch. Das war der Wille eines großen Teils der ukrainischen Bevölkerung, diese Art von Machtwechsel. Und auf dieser Basis wird da argumentiert. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat mehr als 500.000 Vertriebene gefordert und mehr als 100.000 Tote. Und wenn da jetzt in der Ostukraine immer noch Menschen sterben, dann wirkt es auf mich zynisch, in dem Kontext Fakten als Narrativ zu bezeichnen. Die Diskussion an der Stelle ist auch schon ein bisschen älter. Dan Diener, das ist der ehemalige Direktor des Instituts für jüdische Geschichte und Kultur an der Uni Leipzig, hat schon 1995 mal gesagt, die Massenvernichtung der europäischen Juden hat eine Statistik. Kein Narrativ.
Dann fassen Sie vielleicht noch einmal zusammen, was Sie so stört an diesem Begriff Narrativ. Ist es die Tatsache, dass er so schwammig ist?
Na, der Begriff Narrativ, eben weil er so schwammig ist, ist ein Einfallstor, um Erfindungen, Verschwörungstheorien und Propaganda mit einem demokratischen Diskurs gleichzusetzen. Und das Ganze passiert recht subtil. Also in dem Projekt, das da vom Auswärtigen Amt mitfinanziert wurde, ging es, da sind die Teilnehmer mit Methoden der Paartherapie daran gegangen. Wir hören einander zu und beurteilen die Sicht des anderen Vor- vorurteilsfrei und so weiter. Das ist alles gut und schön, wenn es um Konflikte zwischen Menschen geht. Mal abgesehen davon, dass an dieser Stelle keine Ukrainer eingeladen waren, also man wieder über die Ukraine geredet hat, statt sie mit reinzunehmen. Meine große Frage ist, taugen therapeutische Ansätze, wenn es um Verletzungen des Völkerrechts geht? Und ich zweifle da arg, dass das wirklich was bringt. Zumal meiner Ansicht nach die russische Regierung kein Fall für den Therapeuten ist. Die gehören meiner Ansicht nach bei den Völkerrechtsverletzungen vor internationale Gerichte und nicht auf die Couch.
Aber es gibt ja sicherlich auch gute Gründe dafür, dass dieser Begriff in den letzten Jahren immer häufiger benutzt wird. Jetzt mal abgesehen vom Russland-Kontext. Politik und Medien brauchen eben Begriffe, mit denen komplizierte Sachverhalte zusammengefasst und heruntergebrochen werden können.
Das ist richtig. Die Narrative dienen ja dazu, zusammenhängende Erklärungen zu liefern. Und wir alle vereinfachen in Medien, gerade in elektronische, und wir fokussieren. Wir müssen uns halt dem auch immer bewusst sein, dass wir das tun, dass wir verkürzen, um Realität abzubilden. Man muss sich halt auch immer bewusst sein, es ist komplizierter. Also gerade wenn wir über Berichterstattung und die Art, wie Berichterstattung entsteht oder in Deutschland gepflegt wird, reden. Also A sagt etwas, B erwidert es, erwidert etwas anderes und dann irgendwo in der Mitte kommt das raus. Das funktioniert nicht, wenn auf der einen Seite massiv gelogen wird und was Falsches behauptet wird. Und man kann nicht, westliche Journalisten und Politiker neigen dazu, diese Art von alternativen Fakten, sage ich mal neudeutsch, gleichwertig nehmen mit dem, was wirklich erwiesen und nachweisbar ist. Eine Kollegin aus Moskau hat an der Stelle immer das schöne Beispiel gebracht, nur weil es Leute gibt, die sagen, die Erde ist eine Scheibe, liegt die Wahrheit nicht in der Mitte, die Erde ist kein Ei.
Würden Sie also dafür plädieren, dieses Wort ganz zu verbannen, oder sollten wir einfach anders damit umgehen?
Nein, ich finde, das Wort ist kein Problem. Es impliziert ja auch eine gewisse Distanz, wenn man sagt, da ist ein Narrativ. Aber wenn Fakten auf einer Ebene, wenn Falschbehauptungen auf einer Ebene benutzt werden mit dem demokratischen Diskurs, dann ist das gefährlich, meiner Ansicht nach.
Die erstaunliche Karriere des Wörtchens Narrativ. Vielen Dank, Thomas Franke, für diese Sprachkritik. Um Frauen in Orchestern ging es heute auf der Jahrespressekonferenz der Deutschen Orchestervereinigung. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, da wurde nämlich eine aktuelle Erhebung vorgestellt, nach der zu 40% Frauen in den deutschen Orchestern sitzen. Allerdings gilt noch immer, je berühmter ein Orchester ist, desto geringer die Frauenquote. Die Zukunft der Orchester sei aber weiblich, hieß es. Die Frauen sind laut Erhebung nämlich bei den Jüngeren, den 25- bis 45-Jährigen, in der Mehrheit, während die Männer bei den Älteren besonders stark vertreten sind. Zu wenige Frauen gibt es auch weiter in Führungspositionen. Bei der ersten Violine ist nur ein Drittel weiblich, beim Solo-Cello nur ein Fünftel. Wenn mehr Frauen in Orchestern sind, wird sich das Miteinander in den Orchestern verändern, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung Gerald Mertens im Deutschlandfunk.
Also Frauen im Orchester haben auf den Solopositionen, aber auch im Tutti, die gleiche Belastungssituation wie die Männer. Aber ich glaube, dass sie mit bestimmten Situationen anders umgehen. Wir kennen den Begriff Alpha-Tier. Und ich glaube, wenn Männer da aufeinanderprallen, ist die Konfliktschärfe und die Konfliktqualität im künstlerischen Bereich zumindest eine andere, wie wenn eine Frau beteiligt ist.
Das ganze Gespräch aus der Sendung Musikjournal von gestern Abend können Sie übrigens online nachhören. Ausgelöst wurde die ganze Diskussion um das Miteinander in Orchestern durch Vorwürfe gegen den Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, Daniel Barenboim. Musiker hatten erklärt, unter dessen Schikanen und Wutanfällen gelitten zu haben. Barenboim hat inzwischen betont, er bedauere, dass er Menschen verletzt habe, aber er habe es nicht mit Absicht getan. Der Streamingdienst Netflix, dessen Filmdrama Roma zu den großen Oscar-Gewinnern zählt, hat jetzt auf Kritik daran reagiert, dass er überhaupt am Oscar-Rennen teilgenommen hat. Wir lieben Kino, hat Netflix getwittert. Außerdem liebe man es, Filme auch für Menschen an Orten ohne Kinos und für jedermann überall zugänglich zu machen. Die Kritiker bemängeln dagegen, dass Netflix nicht den Standards großer Filmstudios entspricht. Unter anderem veröffentlicht der Streamingdienst nicht die Einnahmen seiner Filme in den Kinos und lässt sie dort auch nur vereinzelt laufen, um bei den Oscars überhaupt antreten zu können. So war Roma im November und Dezember 3 Wochen lang in deutschen Kinos zu sehen, aber eben nur in manchen. Zu den prominenten Kritikern der Oscar-Teilnahme zählt Steven Spielberg. Er will sich jetzt dafür einsetzen, dass Netflix von den Oscars in Zukunft ausgeschlossen wird. Und die Direktorin der Kunsthalle Osnabrück, Julia Draganovic, wird ab Juli neue Leiterin der Deutschen Akademie in Rom. Sie löst dort Joachim Blüher ab, der in Rente geht.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Und das war Kultur heute an diesem Dienstag. Hier folgen die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Die Kollegen berichten unter anderem über Macrons Europa-Appell und die Reaktionen darauf. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.